Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags 14 bis 16 Uhr als Radiosendung und wann immer Sie möchten als Podcast. Herzlich willkommen. Miriam und ich, wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet haben oder diesen Podcast runtergeladen haben. Woche für Woche sitzt hier eine interessante Persönlichkeit, eine Person, die sich 8 Songs aus ihrem Leben überlegt hat, die sie mitbringt zu diesem Gespräch. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Wenn plötzlich neue Talente von sich reden machen, dann sind diese Personen in der Regel jung und begabt. Sie laufen los und weil sie eben noch am Anfang stehen, kann man ihnen beim Wachsen zusehen. So ist es meistens. Aber manchmal, ganz selten, läuft es auch anders. Da fällt ein Talent förmlich vom Himmel, was aber Quatsch ist. Andersherum. Unser Gast ist eher eine Senkrechtstarterin, die ziemlich lange am Boden war und immer schon sehr fleißig. Bestimmt immer schon ungewöhnlich lustig und wortgewandt und einem Inner Circle auch längst bekannt. Aber seit 2-3 Jahren galoppiert die Kabarettistin und Autorin Eva Karl-Faltermeier in einem irren Tempo durch die Unterhaltungsbranche und mischt Sendungen und Bühnen von ihrer oberbayerischen Heimat aus auf. Ständig wird ihr irgendein Preis verliehen und blitzeschnell spielt sie vor ausverkauftem Haus. Zack, zack geht das alles bei ihr und sie ist auch nicht mehr 20, sondern fast 40 und Mutter zweier Kinder. Eva schreibt lustige und ehrliche Bücher und ist bald mit Caroline Kebikus auf Tour. Auf wie geht's, Bavaria!
Wir haben uns so gefreut, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Herzlich willkommen, liebe Eva.
Ja, servus. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich werde selten nach Berlin eingeladen.
Ja, es ist aber auch wirklich, du kommst auch von einem Gastspiel, glaube ich, das du gegeben hast und warst, hast jetzt wie viele Stunden im Zug gesessen?
Oh Gott, ich kann nicht rechnen. Ich habe nicht diagnostizierte Mathe-Schwäche. So einen halben Tag.
Es war viel auf jeden Fall. Aber, das muss man auch sagen, dafür, dass du eigentlich ganz aus dem Süden kamst, gab es kaum Verspätung. Also irgendwie so eine Viertelstunde oder so. Ja. Das darf man ja auch mal erwähnen, ja, dass die Bahn mal nicht so. Und wir einigen uns auf so eine Mischung aus Oberbayerisch und hin und wieder werde ich wahrscheinlich nachfragen, Hochdeutsch. Aber du hast mal gesagt, Hochdeutsch klingt total künstlich bei dir.
Ja, genau. Also bei mir ist ja so, Oberbayerisch ist ja schon fast das verständliche Bayerisch und ich spreche ja Oberpfälzisch. Und Oberpfälzisch ist, also um es mal ein bisschen zu beschreiben, der Schuh ist in Oberbayerisch der Schuh und bei uns ist der Show.
Oh, also, oh, der Show. Okay. Und ganze Sätze, wenn du jetzt mal so 2-3 Sätze, wenn du jetzt einfach mal alle Oberpfälzerinnen grüßt.
Ich kann ein Gedicht aufsagen, dass ich mal in den zwei Oberpfälzer, es ist ja auch noch in sich natürlich noch unterschiedliche Mundarten, gibt es da auch noch. In der einen, die ist aus dem Vorwald von meiner Mama und die andere ist aus dem Tangrindel von meinem Papa und da habe ich ein Gedicht geschrieben fürs Programm. Das heißt, Bau kennst du es nicht, die schöne Pfalz, wo du willst, auch wenn es den Bergernholz und etwa kein Gurken drauf werden. Da bauen wir da, wo sie mal sonst hat er kein Geld für Show, da darf sie mir im Winter seine Face gescheiter frieren. Liebe Pfalz, wird der Donauletten, wird Leiden in der Kirche betten, Storpfalz, heurlos ist egal Welt. Wenn ich die bloß sehe, baust mein Herz so leck und verlatt der Freitag zum Mau in Böllen.
Winter und Freude, habe ich verstanden. Okay.
Ja, genau. Und das sind diese, so bin ich aufgewachsen. Also das war, meine Großeltern haben tatsächlich ähnlich gesprochen.
Es ist wie eine Geheimsprache so ein bisschen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn es tatsächlich dann auch möglicherweise von einem Ort zum anderen dann wieder veränderte Dialekte gibt, dass auch das ja das Sprachgefühl trainiert, wenn man es möchte. Du bist auch mehrsprachig.
Ja, genau. Also ich bin mehrsprachig, weil ich zeitlang in Straubing gearbeitet habe. Das ist Niederbayern. Also das sind alles also Unterschiede, die in Berlin keine Sau interessieren. Aber für uns sind die total identitätsstiftend und wichtig in Bayern. Und ja, also ich kann quasi ein bisschen niederbayerischen Einschlag reden, ich kann mit ein bisschen oberpfälzischem Einschlag reden, ich kann eine Art Hochdeutsch oder eine Umgangssprache, wenn ich dann wirklich…
Versuch mal, mach mal.
Sehr Hochdeutsch zu sprechen fällt mir sehr schwer, denn mein R ist dann etwas künstlich.
Und du musst die Augen schließen und siehst aus, als würdest du dich wirklich konzentrieren müssen.
Ja, es ist wirklich anstrengend.
Ein bisschen Französisch sprichst du, genug um ein Baguette zu bestellen, hast du mal gesagt.
Ja, das war's dann. Je voudrais un Baguette.
Gut, das ist wirklich nicht viel. Nein. Aber fließend Spanisch, weil du auch in Mexiko studiert hast.
Genau.
Vielleicht könntest du dann also nach den Oberpfälzerinnen und Oberpfälzern auch alle mexikanischen Zuhörerinnen und Zuhörer und spanischen Zuhörerinnen und Zuhörer grüßen und dich von deiner freundlichsten Seite zeigen.
Vielleicht besser die Argentinier sogar. Gut. Hola, ¿cómo están, boludos? ¿Todo bien? Me encanta estar acá con ustedes y... Keine Ahnung, was sagen wir?
Das ist auch super. Du,
vamos a ver.
Vamos a ver. Warum hast du jetzt die Argentinier gegrüßt?
Weil mein Ex-Freund Argentinier ist und ich habe ihn beste Erinnerung.
Was war so toll an dem?
Vieles. Also, um jetzt ins Detail zu gehen. Nee, also, überhaupt der Akzent. Also, jetzt habe ich es auch schon ein bisschen verloren, weil ich halt jetzt, es ist schon länger her, dass wir waren vor 15 Jahren letzten Endes zusammen. Oder, ja, ich kann nicht gut rechnen. Das ist auf jeden Fall schon eine Zeit her. Und ich habe auf jeden Fall noch keine Faltencreme benutzt. So damals waren die ersten Mimikfalten. Und der hat eben Argentinisch mit mir gesprochen und ich habe vorher schon Spanisch gekonnt. Und dann sind wir nach Mexiko miteinander gegangen und haben da dieses argentinische Spanisch, das Castellano, gepflegt. Und ich merke, dass es jetzt schon natürlich, es wird holpriger, es wird schon, es verstaubt ein bisschen. Also ich bräuchte einen neuen argentinischen Freund, der das wieder auffrischt.
Gut, dann... Sieh mal zu, dass du dich hier von deiner besten Seite präsentierst. Fiel es dir schwer, die Musik rauszusuchen oder ging das genauso schnell wie der Rest deines Lebens? Es sieht zumindest von außen so aus.
Also das ist deswegen so schwierig, weil ich so einen riesigen Musikgeschmack habe und an Musik wirklich mein absolutes Steckenpferd ist. Und dann macht man sich sehr extra schwer. Also habe ich mich wirklich so an... ganz, ganz wichtige Nummern gehalten und habe es dann probiert so zu machen. Aber dann kam eine Nachfrage und dann habe ich ja gleich wieder irgendwie 3-4 andere Lieder auch noch angeboten. Und wenn dann jetzt noch eine Nachfrage kommt, wäre dann erst 25.
Okay.
Also, ja.
Also ich habe sie in eine willkürliche Reihenfolge geschoben. Ich dachte, so ist es am sinnvollsten. Beginnen wir mal mit der schönste Tag in meinem Leben. Das ist für uns auch interessant, weil Tokotronic, ja, Dirk von Lozo wird nächste Woche hier in der Hörbar sein. Aber heute sind wir im Hier und Jetzt. Warum hast du diesen Song mitgebracht?
Also Tokotronic war für mich immer so, ich sage auch Tokotronic, ich sage nicht Tokotronic, weil ich komme einfach aus Bayern, wir sprechen alles falsch aus.
Ja, bitte.
Und für mich war das halt immer so, ja, es war so Gymnasiastenmusik, was ich ja selber war. Ich war eine Gymnasiastin, aber ich war immer so überironisch. Das heißt, alle um mich rum waren natürlich so Indie-Fans und haben Tokotronic gehört. Aber ich musste das dann ironisieren, weil ich halt dann, ich habe dann immer die Texte so nachgemacht, so, ich bin so müde und sitze auf einer Bank und das ist mein Leben und darüber singe ich in einer Rockband aus Hamburg. So, das war, also da habe ich halt immer alle verarscht wegen Tokotronic. Und dann irgendwann hat mir eine Freundin auf so ein selber gemachtes Tape ein Lied, nämlich Der schönste Tag in meinem Leben, draufgetan und dann hat mich das seltsam angefasst.
Ah.
Und seitdem liebe ich Tokotronic und ich habe die auch, also das hatte ich, muss dann erst auch mal ein bisschen verheimlichen, natürlich musste die Zeit verlaufen lassen, okay war, dann sich da auch auf Konzerte mitzuschleichen, wo man vorher so eine Kritikerin war. Und jetzt habe ich die auch mal Backstage letztes Jahr bei Till Reiners in der Show kennengelernt. Und da war ich so starstruck, als ich da neben Jan gesessen bin. Ich gedacht, ich sterbe. Und dann habe ich es ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, ich kann gerade kaum atmen.
Die sind so freundlich.
Ja, die
ne?
sind so nett und so cool und so am Boden geblieben. Und das Lied ist halt einfach fantastisch. Handelt von dem ganz normalen Gefühl, das einen ja manchmal überkommt, dass man plötzlich feststellt, boah, mir geht's gerade voll gut. Und man macht vielleicht gar nichts Besonderes.
Der schönste Tag in meinem Leben war ein Donnerstag. Auf der Straße, auf dem Parkplatz vor dem Sonnenuntergang.
Die Kabarettistin Eva Karl Faltermeier ist heute hier zu Gast. Und Kabarettistin ist für dich auch okay. Ich bin mit dem Wort vorsichtig. Ich mag Kabarett, naja. Aber es hat in Bayern ja eine ganz eigene und andere Tradition. Ne? Da kommen unglaublich gute Kabarettisten und Kabarettistinnen her.
Ja, also Jan Böhmermann hat es in seinem Podcast mal gesagt, es gibt da in Bayern einfach so eine eigene Szene. Da heißt dann die Hinterhober Grobe Moni. Die sagt, wie es ist und so. Und die füllt bei uns 4000er Hallen und ist eine Volksheldin und den Rest von Deutschland kennt sie kein Mensch. Und so ist es im Kabarett. Und bei uns ist auch ganz normal, dass Kinder mit zum Kabarett genommen werden. Durch den Nockerberg und durch diese ganzen Kabarettisten wie Polt oder auch diese kabarettistischen Sendeformate wie jetzt Polt und Schneeberger, fast wie im richtigen Leben, die ja also ein bisschen in Richtung Comedy gegangen sind, da ist das einfach so ganz normal der Berufswunsch. Also Kabarettistin zu werden, wenn es jetzt in der Schule gegangen bist, bei uns, das konnten sich viele vorstellen, diesen Weg zu gehen. Und es gibt auch viele, die Kabarettisten sind und das halt nebenberuflich machen. Also ganz normal.
Das wäre dir ja um ein Haar auch passiert. Mhm. Es ist ganz anders gekommen und es war wirklich interessant, weil du viele andere Lebenswege schon gegangen bist und das sah von außen schon aus wie ein zügiges Leben, durchaus voll. Aber dass du dann dir selbst deine Weichen zusammenschusterst und in eine ganz andere Ecke abbiegst, da gehen wir jetzt genau gleich ganz in Ruhe rein. Und beginnen tut dieses Leben, über das wir jetzt sprechen, am 22. Juni 1983 in Regensburg.
Yes.
In der kürzesten Nacht des Jahres.
Ja. Yeah.
Feierst du die auf? Feierst du deinen Geburtstag aus diesem Grund?
So ein schwieriger Mensch. Also ich hasse Geburtstage und Silvester, weil es für mich Druck erzeugt, da jetzt was machen zu müssen. Andererseits habe ich dann selber plötzlich Panik, dass ich dann nichts mache. Und es ist dann so trostlos, dass ich dann last minute sehr oft was mache. Und dann bin ich aber letzten Endes wieder unglücklich. Also ich glaube, man müsste mich immer zu Überraschungspartys einfach. Das wäre der Weg. Meine Freunde sagen aber, sie sind schon langsam ein bisschen hilflos, was diese Tage betrifft. Und sie umgehen die einfach. Und wenn ich sie anrufe kurzfristig, dann kommen sie. Sie wissen, dass ich da kompliziert bin. Und das ist also wirklich in dieser Achse Silvester, mein Geburtstag, sind die schlimmsten Tage des Jahres für mich.
Aber du hast so eine gute Aufteilung, also was diese beiden Drucktage ausgeht. Es sind jeweils fast 6 Monate dazwischen, das ist in Ordnung. Mir tun immer Leute leid, die dann so am 28. Dezember Geburtstag haben.
Wie meine Tochter, die hat am zweiten Weihnachtsfeiertag Geburtstag. Und die kriegt halt dann weniger Geschenke und leider. Tut mir leid für
Gut.
Sie.
Du bist in Eichhofen aufgewachsen. Das ist jetzt nicht so groß. Ich habe mir das mal angeschaut. Ich habe ja nur ein paar Fotos gesehen. Da stehen nicht mal viele Fotos im Netz. Wahrscheinlich hätte ich noch genauer gucken können. Aber es ist idyllisch.
Ja.
Das kann man schon sagen über Eichhofen.
Sehr. Das ist ein kleiner Ort mit 100 Einwohnern innen. Plus, minus, so, also verändert sich manchmal auch ein bisschen. Es wird so ein Haus in 5 Jahren vielleicht mal gebaut. Es gibt keine Baugebiete. Ich glaube, der aktuelle Bürgermeister wird da auch noch gerne ein bisschen was ändern dran. Aber
dein Vater war doch mal Bürgermeister, der von Nettendorf.
Von Nettendorf, das gehört Nettendorf. Da dazu. Genau, ist die Gemeinde, die übergeordnete. Deichhofen ist der Ort, aber also mein Vater wird hier niemals ein Baugebiet auf die grüne Wiese setzen.
Stimmt, hattest du erzählt. Wir haben eben schon Kaffee getrunken, da hast du schon gesagt, wie du, wir haben über das Skifahren gesprochen und darüber, dass man darf es ja gar nicht sagen, aber du, als jemand, der dort aufgewachsen ist, nicht Ski laufen kannst. Deine Kinder sind gerade beim Skifahren und du kannst es nicht.
Genau.
Und dann hast du erklärt, was warum dein Vater das nicht wollte. Das fand ich ganz sympathisch.
Ja, also es sagen wir von den üblichen CSUlern, die es halt in Bayern so gibt, ist er halt einer der Grüneren. Und er ist Imker und Naturfreund und Naturbewahrer. Und sagt immer, alles, was man mal baut hat, kann man immer abreißen. Und er ist das sehr, ist ein großer Öko. Es kann auch sein, zum Beispiel neulich habe ich geduscht daheim. Und dann hat meine Mama die Tür aufgerissen vom Bad und hat dann so reingebrüllt. Ja, ja, grün wählen, aber 3 Stunden duschen.
Stimmt, das hat sie recht.
Das kann ich jetzt gar nicht sagen, was ich wähle. Das darf man als Kabarettistin nicht sagen. Ne? Aber,
dass du lange geduscht hast,
aber
hat sie recht?
Ich habe sehr lange geduscht, ja, es stimmt.
Warum aber gehst du nach Hause zu deinen Eltern und duschst da?
Nein, sie waren bei mir. Ah, okay. Meine Eltern sind ja oft in der Kinderbetreuung tätig und dann überlappen wir uns mal so kurz. Und ja, also ich komme aus einem verkappten Öko-Haushalt mit Imkerei, Blühwiesen hatten wir schon, bevor es cool war. Wir haben die schon immer mit der Sense abgemäht, haben die Sense gedengelt. Mhm. Wir hatten ein Waldgrundstück, wo wir arbeiten mussten, obwohl wir bei weitem jetzt irgendwie keine Landwirte waren, sondern ja, das war einfach so eine Passion für die. Wir haben immer schon Saft selber gemacht, eingeweckt, ja, nichts verkommen lassen, alles nutzen. So bin ich aufgewachsen und auch mit sehr technikfern. Also das Internet hat es bei uns jetzt wirklich spät gegeben. Wir hatten lange nur 3 Programme, lange nur ein Plattenspieler und so ein uralten Radio aus den 70ern.
Und hat's dir geschadet? Heute hast du alle Preise gewonnen, die man gewinnen kann als Kabarettistin.
Es stimmt tatsächlich, ich glaube, es ist für die Fantasie tatsächlich gut.
Nein, aber jetzt ohne Quatsch, das ist wirklich
so. Ich glaube schon, ja.
Oder?
Ja, also ich glaube, man fliegt natürlich in der Fantasie ganz woanders hin, wenn man die ganze Zeit nur in so einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher reinschaut oder wenn man eben nicht den Gameboy hat, den alle haben und dann will man ja trotzdem irgendwie was erleben. Mhm. Und ich habe dann sehr früh schon angefangen, erste Buchfragmente zu schreiben. Ich habe dann immer wieder aufgehört nach ein paar Kapiteln. Also die Geschichte von Trixie und Bixie zum Beispiel habe ich nie fertig geschrieben, aber mir war halt so, also ich glaube, in der Langeweile entsteht einfach viel mehr. War so langweilig oft, dass ich mir dann selber irgendwas ausgedacht habe und das gebe ich jetzt an meinen Kindern, weil ja viele um uns rum immer Events machen. Also hier mit den Kindern den Ausflug ins Schwimmbad, dann das mit den Kindern, dann als Familie das und mich stresst es. Ich sage, nee, ich bin eh viel unterwegs. Sie sind ja auch zwischen Papa und mir unterwegs und der Omas. Und ich sage dann immer, mir hat die Langeweile eigentlich nicht geschadet. Und jetzt merke ich auch, in der Langeweile machen die tatsächlich Sachen. Also mein Sohn hat letztes Jahr selber Gemüse gezogen.
Ach guck, ich meine, er ist 7.
Ja, genau.
Sonst gibt's nichts zu essen. Da musst du mal selbst auf die Idee kommen, Kleiner.
Leider ist ihm der Mais nichts geworden, weil es so trocken war.
Ja, dann musste er halt hungern.
Ja,
geschadet hat es ihm nichts.
War für ihn auch interessant, weil er ist dann immer zum Nachbarsfeld gegangen und hat gesagt, ja, aber beim Bauern wird der Mais auch nichts. Also an mir liegt es nicht, das ist das Wetter. Und ja, also so bin ich aufgewachsen. Also ziemlich öko, ziemlich ja, also konservativ im, sagen wir mal, naturbewahrenden Sinne.
Okay. Und Skilaufen nicht, weil?
Ja, weil mein Papa gesagt hat, hier mit der Blechlawine da runterrollen, dann die Pisten rauf, Berge kaputt machen, Haufen Geld ausgeben und dann auch für 3 Kinder die ganzen Skiklamotten kaufen und dann darfst du das alle einsammeln und am Schluss weint einer, weil er keine Pommes bekommen hat. Das war es ihm einfach nicht wert. Verstehe ich auch irgendwie.
Udo Jürgens hast du mitgebracht, griechischer Wein.
Yes.
Wie muss ich mir dich vorstellen bei diesem Song?
Also ich stehe da meistens dann auf irgendwelchen Sitzgelegenheiten rum und schrei. Also ich liebe einfach griechischer Wein. Ich finde es ein wahnsinniges Lebensgefühl. Ist auch ein politischer Song.
Ja, ist es wirklich.
Ein Sehnsuchtssong, der ist weltoffen. Und man kann aber auch super im Bierzelt singen. Also das muss nicht immer irgendwie verachtend sein, dass es im Bierzelt gesungen werden kann. Es gibt auch einfach richtig gute Songs und da gehört griechischer Wein dazu. Und das ist einfach, wenn man griechischer Wein in Bayern irgendwo auflegt, zu fortgeschrittener Stunde, dann findet eine sehr große Verbrüderung statt. Und deswegen liebe ich das so. Und ich liebe auch dramatischen Schlager. Also mein Papa hatte diesen Plattenspieler mit diesen Nana Mouskouri und Udo Jürgens, und Dalia Lavi-Platten. Und wenn ich das halt anhören durfte, es war für mich das Highlight. Also es war einmal im Monat, durfte ich bei ihm malen und Platten hören.
Hatte er ein eigenes Zimmer, oder?
Ja, er hatte ein eigenes Büro. Und dann bin ich da rumgelegen und dann habe ich mir diese dramatischen Schlagerplatten angehört. Und ich liebe das immer noch. Also ich höre privat, meine Freunde sagen dann immer beim Essen, auch weißt du, wenn man dann so nach dem Essen jeder was getrunken hat und jetzt kommt wieder Griechenland. Nein, da muss Kuri und griechischer Wein, dann merkt man immer, okay, sie hat schon zwei Bier und wird emotional.
Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein.
Eva Karl Faltermeier, müssen wir hier festhalten, damit sie nicht auf die Stühle steigt. Zu Udo Jürgens und griechischer Wein. hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Hat dir die Schule Spaß gemacht? Du wirkst so wissbegierig.
Ja, ich war ein sehr lernbegeistertes Kind in der Grundschule. Und dann ist die Pubertät gekommen. Also ich war erst wirklich so ein Einserkind. Ich war die Beste in der Klasse, das war klar. Also das war Übertritt, glaube ich, 1,3 oder so ins Gymnasium gemacht und war wirklich, also immer Klassensprecherin und wollte immer alles machen und wissen und tun und habe dann Aufsätze abgegeben, die ich noch gar nicht gebraucht hätte. Also einfach so ein bisschen Overachiever-mäßig. Und dann war die Pubertät, dann hat es gar nicht, da war nichts mehr da. Dann hatte ich überhaupt keinen Bock mehr.
Ging das denn, hatte das einen Übergang, hatte das einen Auslöser oder war das plötzlich wirklich ein so rückblickend, das kannst ja auch irgendwie nur du und wahrscheinlich nicht mal mehr du rekonstruieren?
Nein, also es gab schon so erste Downer, dass ich dann gemerkt habe, ich muss jetzt wirklich meine Mathe-Hausaufgabe machen, um eine gute Note zu halten, und hatte ich mal einen Fünfer in Mathe und danach aber wieder ein Einser. Also da hat man dann schon gemerkt, so nicht gelernt, ich muss lernen den Tag. Mhm. Und dann war es aber, glaube ich, wirklich einfach so diese Lust am an der Dark Side, weißt du?
Oh, interessant, wirklich?
Ja, also ich habe dann angefangen, Janis Joplin-Biografien zu lesen und Doors und Nirvana war ein Thema und mich so interessiert für die Leute, die nicht reinpassen. Ich habe dann gemerkt, ich interessiere mich auch für andere Sachen, habe dann auch eine Lust bekommen dran, Außenseiterin zu sein. Außenseiterinnen kannst du jetzt werden als Streberin, ist aber uncooler.
Warst du es in der Zeit, in der du so gut warst? Nein. Hast du dann so ein positives Feedback bekommen.
Genau. Mhm. Also mein großer Bruder war immer der klassische Streber und da musste ich mich ja dann auch nochmal absetzen und dann musste ich natürlich den Weg, den oft das zweite Kind macht, wählen und habe den auch gern gewählt, also den in Richtung Marlboro Man, heimliche Zigaretten, ein bisschen über die Stränge schlagen, Bier trinken, abhängen an der Bushaltestelle, schwarz sehen für die Zukunft, Bundeswehrparker, so. Mhm. Und dann war natürlich der erste Freund Punk, solche Sachen. Und da hat jetzt Hausaufgabe machen nicht so ins Konzept gepasst. Es wäre ja jetzt vollkommen unglaubwürdig gewesen, wenn ich da noch so gut gewesen wäre. Außer in Latein und Deutsch, da war ich immer weiter gut.
Ach, interessant. Mhm. Also Deutsch kann ich mir vorstellen bei dir. Latein hat ja auch mit Fleiß auswendig lernen zu tun.
Aber ich habe mit Latein angefangen und dann hatte ich bis dahin, wo die Pubertät so richtig krass gekickt hat, schon Grundstock gelernt. Und dann verändert sich ja nicht mehr viel. Und da war ich eigentlich dann schon fertig mit Latein und konnte ich bis auf Ovid eigentlich alles ziemlich gut übersetzen. Ich ziemlich nicht so gekickt. Aber ich war dann eigentlich eine bekennende Schulhasserin. Also ich habe mich dann auch wahrscheinlich angefeuert von irgendwelchen amerikanischen Highschool-Shows.
Aber die sind Grunge. So unpunk. Also ich meine, die waren doch eigentlich eher so clean. So ein Punk-Freund zu haben in Bayern, wie ist das zu der Zeit gewesen? War der wirklich wild oder war der für eure Verhältnisse wild?
Also genau, ich habe mich eher so gefühlt wie die Darke bei Breakfast Club. Diesen Film. Und der Punk-Freund, das war natürlich der Sohn von meinem Hausarzt. Also alles so sau privilegiert. Und die sind da in dieser Praxis-Nebenräumen gestanden und haben mit ihrer Punkband geprobt. Das ist war alles Jammern auf extrem hohem Niveau, furchtbar peinlich eigentlich. Aber der war trotzdem, der hat den Irokesenschnitt, also meinen Eltern hat es gereicht, dass er jetzt zu uns nicht kommen durfte.
Aha.
Und ein Freund von uns, der auch Punk war, der hat uns mal besucht, um mir Bassunterricht zu geben.
Da macht sie Luftanführungsstriche.
Und da hat er mal bei uns geklingelt und hat mein Papa so die Tür aufgemacht und dann hat er ihn so von oben bis unten angeschaut mit seinen Springerstiefeln und den blauen Haaren und dann hat mein Papa einfach wortlos die Tür wieder zugemacht. Und der war aber dann auch nicht punk genug, nochmal zu klingeln oder irgendwie übers Dach zu klettern,
die Tür
sondern der hat sich umgedreht und ist gegangen. Voll der Ritter. Ja,
was gab es denn da für Restriktionen zu Hause? Also ich meine, du wurdest ja wahrscheinlich, also was ich weiß, ist, dass ihr viel gestritten habt, aber konstruktiv gestritten, ja. Oft auch. Also wahrscheinlich denkt man nicht so, während man in so einem Streit ist als Familie, aber bevorzugt mit deinen Brüdern und deinem Vater. Aber wie liefen denn diese Diskussionen über deinen Umgang und deine schulischen Leistungen ab?
Ja, die liefen, also es war, also wirklich, wir haben politisch, wie gesagt, viel diskutiert an Sonntagen. Bei uns daheim ist dann auch irgendwie zwei Journalisten rausgekommen und zwei Politikwissenschaftler. Und diese Diskussionskultur gibt es bei uns sehr, fast wie italienisch, glaube ich. Also wie man sich das Stereotyp vorstellen wird. Bei uns wird mit Händen und Füßen diskutiert und dann sagt einer, ja, und dann wirst du schon sehen, was da rauskommt. Aber wir brauchen das auch. Das ist unser Umgang. Und es ist halt auch ganz in Ordnung, sich da zu reiben. Ich sage, ich brauche keine Hasskommentare auf Facebook und auf Instagram, weil ich habe meine Eltern und meine Brüder. Und da ist immer viel diskutiert worden. Und dann bin ich natürlich, ich wurde natürlich so gesehen, als du machst das, um uns alle zu ärgern, weil du kannst ja gar nicht sowas wirklich gut finden. Mhm. Sag ich, ja, aber doch, ich finde das gut, weil ich habe auch eine andere Seite. Die ist einfach dark und da versteht mich keiner. Und dann haben meine Eltern aber gesagt, das glauben sie nicht, weil ich bin eigentlich ein freundliches, nettes Mädel gewesen, was jetzt plötzlich mit mir passiert ist. Und so waren halt die Diskussionen und auch mit der Schule. Es war dann so, da sind Lateingrammatiken bei uns schon mal ins Eck geflogen. Und meine Mama hat gesagt, und ich schmeiß sie so oft ins Eck, bis sie kaputt ist und dann zahlst du es und dann lernst du es und sowas. Also das war schon alles sehr, sehr laut und sehr, aber am Ende des Tages sind wir alle immer im Bad gesessen oder in der Küche und haben uns wieder ganz friedlich unterhalten und dann war halt der eine ein Einzelschüler und die andere hatte gerade irgendwie eine Punkphase und der dritte hat noch immer sind noch Zähne ausgefallen.
Obwohl er schon 15 war. Scheißegal.
Also, das war halt dann.
Im Bad? Ihr habt auch im Bad gesessen? Das ist interessant. Wie groß ist denn euer Badezimmer?
Lustigerweise ein riesiger Raum, Südseite mit Dachfenster, voll geil und warm. Schlüssel von dem Bad längst verloren irgendwie, wahrscheinlich niemals aufgetaucht. Vielleicht haben die auch eine Tür ohne Schlüssel gekauft, traue ich meinen Eltern auch zu, weil es günstiger war. Und da sind wir dann immer alle gesessen. Also ich wusste immer, wie alle ausschauen. Wir hatten auch die Sauna im Haus. Also meine Eltern haben auch mit den Worten meine Freunde oft begrüßt. Servus, wir haben heute Saunaabend, könnte sein, dass wir nackert sind im Gang, bloß dass du es wisst. Und so war das halt dann oft so, dass irgendwie mein Bruder sich die Zehennägel geklipst hat, mein kleiner Bruder irgendwie Pickel ausgedrückt und ich bin aus der Dusche gekommen und dann haben mich beide angeschaut und haben gesagt, boah, du schaust so gräßlich aus. Was auch ich immer gesehen habe, dass sie sagen müssen, weil sie meine Brüder sind. Ich kann ja jetzt
natürlich
nicht sagen, dass ich irgendwie voll super ausschaue.
Ja, was du tust. So, pass auf. Der nächste Song, da hast du uns ein Stichwort gegeben, Schulbus Grundschule. It's a long way to the top if you wanna rock'n'roll. AC/DC hast du mitgebracht.
Ja.
Welches Bild entsteht vor deinem inneren Auge? Welche Erinnerung?
Also es ist bei uns so gewesen, dass die Grund- und die Hauptschüler, jetzt Mittelschule, miteinander mit einem Schulbus abgeholt worden sind von den Dörfern und in die jeweiligen Schulen gebracht worden sind. Und die Hauptschüler, die waren extreme AC/DC-Fans und die haben immer AC/DC aufgelegt in diesem Schulbus. Das heißt, dass wir Grundschüler mit, also phonetischem Englisch, So. Oder auch he and he. Hey, hey. So.
Au, oh, habe ich erkannt.
Genau. Und so sind, ich wusste ja nicht, was ich da singe, so sind wir zu den Schulen gefahren. Und das war so ein alter Stadtbus und da waren die Fenster offen. Und dann musst du dir vorstellen, mitten durch Bayern fährt zweimal am Tag also so ein Rock'n'Roll-Bus, wo lauter Schüler zwischen 6 und 16 AC/DC mitsingen und der Busfahrer auch noch. Und das hat mich irgendwie immer geprägt. Und ich finde, jetzt höre ich das oft, wenn ich zum Auftritt fahre, wo ich jetzt vielleicht keine Lust habe oder Angst, dann höre ich immer noch laut, it's a long way to the top if you wanna rock and roll und sing mit.
Kabarettistin, Entertainerin, Comedienne Eva Karl-Faltermeier ist heute hier zu Gast. Und schade, hättest du es ein bisschen anders gedreht, hätte es vielleicht auch von Faltermeier heißen können. Wobei das von Faltermeier wäre dann falsch gewesen. Ne? Also wahrscheinlich wäre es dann von Karl gewesen.
Ja.
Hm. Mhm. Also die Chance war da, sagen wir es
ja,
so.
Das stimmt.
Es gab da den jungen Ton von Ton und Taxis, mhm. Ja. Die ganze Familie hast du kennengelernt.
Ja.
Es wäre so einfach gewesen, Eva.
Ja. Ja, es gab einen neuralgischen Moment, glaube ich, der mir das Genick gebrochen hat jetzt.
Vielleicht erklären wir erstmal, warum.
Okay, genau. Okay.
Du bist genau. mit ihm zur Schule gegangen, mit Albert.
Albert von Ton und Taxis, genau. Dessen Papa ist ja sehr früh gestorben,
mhm.
Und dann hat die Mama, die Gloria, die uns ja jetzt auch, damals war die noch anders, muss ich sagen.
War das vorm Schnackseln?
Ja, da war die echt so eine coole, noch so zwischen Partyprinzessin und Schnackseln.
Mit
war
diesen
so
irren Haaren immer, die hat sich doch immer so ja, wahnsinnig stylen
genau.
lassen.
Aber da war sie gerade so in Trauer und hat versucht, diese Erbschaftssteuer zu zahlen und da war die ganz demütig und nett und freundlich und
oh.
Also es war eine gute Phase, finde ich, von ihr. Und da hat die dann die Kinder auf eine Schule getan, auf eine Grundschule, wo in der Nähe eine Polizeistation war, also ein Polizeirevier. Und das war bei uns so. Und dann waren wir eben mit dem Albert plötzlich in der Klasse.
Man muss dazu sagen, dass damals, entschuldige, wenn ich nochmal unterbreche, dass damals die Entführungsgefahr sehr groß war.
Ja,
ne?
Genau. Mhm. Und da waren natürlich auch Personenschützer immer mit dabei und gepanzerte Limousinen und so weiter und so fort. Und ich war ja immer so eine Geschäftige, sagt man in Bayern, so eine Geschnappige, die alles irgendwie regelt. Und dann wollte ich den integrieren, habe mich um den gekümmert, weil den haben natürlich schon viele verarscht, weil er ja denkt, er ist was Besseres. Und dann war er nicht sportlich so. Also dann, was jetzt lustig ist, weil er Rennfahrer ist. Aber es ist eigentlich auch kein Sport, sag ich jetzt mal, jetzt kriegen wir Hass.
Ist egal.
Und er, also die haben den halt schon ein bisschen, ja du, der Fürst, schon so fertig gemacht. Und das mochte ich nicht. Also es war immer die Underdogs und da hat er für mich lustigerweise dazugehört als Kind. So einer, der mir leid getan hat, weil er es nicht so einfach hatte wie alle anderen. Und dann habe ich mich um den immer wieder gekümmert und wir haben uns gut verstanden. Und dann haben uns viel besucht. Also der war bei uns mit seinen Personenschützer, der bei uns dann auf der Couch gesessen ist und ARD geschaut hat. Und ich war bei dem, bei irgendwelchen Fuchsjagden oder bei in seinem Schwimmbad und dann ist die Gloria ein Ovomaltine runtergebracht oder irgendein Kakao und hatten diesen riesen Trampolin im Keller und es ist vollkommen random, ein Aufzug, also es war alles, so auch so ein kleinen Jeep, mit dem er durch den Schlosspark gefahren ist, es war alles aufregend, reiten durften wir, es ist ein ewiger Abenteuerspielplatz, aber irgendwann habe ich dann seiner Schwester, weil ich wusste, dass die Geburtstag hat, Und dann habe ich die angerufen und die hat mir vorher schon erzählt, was sie bekommt, nämlich ein Hängebauchschwein. Und dann habe ich gesagt, und wie heißt das Schwein? Und dann wusste sie es noch nicht, weil es war ja noch in der Früh, als ich sie angerufen habe. Und dann hatte ich das Geschenk gespoilert.
Ich dachte, sie hätte es dir gesagt, aber die Familie hat es dir gesagt. Er hat es dir gesagt. Sie kriegt ein Hängebauchschwein, du hast sie ai.
Und ich glaube, das war der Riss. Ich glaube, das war es letztendlich. Ich habe wieder mal mein Maul nicht halten können, was symptomatisch ist für mein Leben. Und das war's. Also, sonst wäre ich jetzt da einfach im Schloss und würde mich halt jetzt mit so Barberjacken und Gummistiefeln und Pferde kümmern.
Oder du würdest morgens irgendwas schießen, wenn du wütend wärst. Ja, und dann würdest du schon einen Fasan schießen. Dann schon ging es dir besser. Ja. Dann würde jemand kommen und dir eine Ovomaltine mit einem kleinen Schuss Whisky oder so bringen. Ja. Dann geht der Morgen schon mal ganz anders los.
Ja, so wäre das. Und ab und zu würde ich dann vielleicht auch einfach versuchen, ein bisschen Marketing und für die Firma Adel zu machen, ne, was die anderen vielleicht auch nicht so gut machen, gerade in der Familie, da würde ich dann versuchen, ein bisschen
im Marketing wohltätige Arbeit. Hast du ja schon gearbeitet, du hast da deine Kniffe.
Mhm, genau. Mhm. Ich würde hätte dann eine Stiftung gegründet für notleidende Fasane.
Zum Beispiel.
Das Wichtige ist einfach.
Zum Beispiel, oder na, man könnte ja einfach sagen, respektiert den Adel.
Ja.
Dass es einfach dem Adel auch zukünftig wieder ein bisschen besser geht, weil momentan ist da nicht viel.
Da ist nicht viel. Und das ist einfach auch traurig. Und ich wäre viel in der Bunten gewesen und hätte vielleicht meine eigene kleine Kolumne gehabt, um auch was Eigenes zu haben.
Und auch vielleicht eine eigene Brillenkollektion. Darauf kann es aber immer noch hinauslaufen.
Darauf kann es noch hinauslaufen.
Du bist Fetischistin, ne?
Ja, ich habe schon ganz neidisch deine vielen Brillen vorhin gesehen.
Man kann nicht genug, also das ist aus, ne, wenn das Leben dir, wie heißt es, wenn das Leben dir Limonade gibt, macht Zitronen draus in dem Fall.
So in der Art.
Scheiße, dieses Älterwerden, aber weißt du was? Früher waren es die Schuhe, jetzt sind es halt die Brillen. Es ist furchtbar, das zu sagen. Ja.
Und vor allem denke ich mir, also ich bin jetzt Brillenträgerin, seit ich 4 bin. Weiß nicht, wann es bei dir angefangen hat.
Noch nicht so lange.
Und das ist so ein Teil, das hast du die ganze Zeit in deinem Gesicht. Davon bist du ultimativ abhängig, weil du siehst ja sonst einfach nichts. Also sollte dieses Teil gut sein, schön sein und dir Freude bereiten. Warum sollte man da eigentlich nur immer eins davon haben?
Aber Eva, weißt du was? Hm. Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Ach so. Mhm. Mist. Hm.
Okay, ja, schade. Komm, ist egal. Du hast gesagt, dass du dich dein Leben lang immer um Kopf und Kragen, weil mein Maul nicht halten kann, oder wie du es gesagt hast eben. Weißt du, was mir dazu einfällt? Etwas, was ich auch erst im Zusammenhang mit dir kennengelernt habe. Andere kennen das längst. Das ist sowas Ähnliches wie Ayahuasca. Mhm. Es klingt zumindest so ähnlich für mich. Es ist Pachacucha.
Ah, Pachacucha, ja. Ja, also ich habe auch lange Pachacucha. Das ist quasi ein Dia-Vortrag auf Speed sozusagen. Also pro Bild sind 20 Bilder, die du zeigen darfst. Um dein Publikum nicht zu langweilen, bekommst du pro Bild 20 Sekunden, um was dazu zu sagen. Das kommt, glaube ich, von so Grafikdesignern aus Japan oder so. Und das haben wir in Regensburg, haben uns da die Lizenz geholt. Das Franchise musst du da auch beantragen. Aha. Und dann haben wir schon auch am ersten angefangen, so Fotos zu zeigen, Fotografen.
Wer ist denn wir? Wofür hast du das gemacht?
Für so einen Kunstverein Graz in Regensburg und ein paar Freunde da außen drumherum. Und dann hat denen irgendwann ein Vortragende gefehlt und dann haben sie gesagt, Eva, willst du nicht Fotos zeigen? Und ich habe gesagt, ich bin doch keine Grafikdesignerin, bin keine Künstlerin, was soll ich zeigen? Und dann habe ich einfach irgendwelche Fotos gezeigt und habe eine Geschichte dazu erzählt.
Pachacucha.
Und das kam immer sehr gut an und da bin ich so in diese freien Vorträge reingerutscht, weil das wurde dann einfach, also das immer lustiger zu machen und also ich habe dann auch zum Beispiel Vorträge gemacht, wie mein Ex-Mann Fotos von mir geschossen hat, auf denen ich einfach immer furchtbar ausgeschaut habe.
Das ist toll.
Ja, es ist schon unterhaltsam.
Es ist ja nie länger als 6:40 Minuten oder so. Ja, und es ist im Grunde so eine Art Training schon für Stand-up gewesen, auf jeden Fall.
Absolut, genau. Und dann habe ich dann irgendwann das ausgeweitet in so 1,5 bis 2-stündige Kabarettprogramme, um auch wirklich jeden fertig zu machen, der noch vorher ein bisschen Energie hatte.
Nirvana hast du mitgebracht, All Apologies.
Yes. Ja, das ist also aus meiner traurigen Jugend.
Diese Dark-Moll-Jugend war ja, das, ne?
Sehr moll. Und ich konnte die Nevermind von Nirvana natürlich nicht gut finden, weil die war mir zu sehr Mainstream.
Natürlich.
Und All Apologies hat es natürlich getroffen, weil da gibt es ja die Zeile All in all, it's all we are. Also wir sind die ganze Zeit, wir entschuldigen uns die ganze Zeit, aber es ist alles nur eine Entschuldigung ans Leben und wir stehen alle nicht zu uns und keiner ist richtig echt. Und das, ich hoffe einfach, meine Tochter wird mal nicht so. Aber ja, es ist nach wie vor, ich habe es mir in der Vorbereitung dann auch nochmal angehört, das ist immer noch eigentlich mein Lieblingslied von Nirvana.
Sendung hier, denn nichts anderes ist es. Naja, also diese Radiosendung ist eben auch ein Podcast. Er ist beides. Sie ist beides. Und es gibt zahlreiche Gespräche, die Sie sich vielleicht schon angehört haben oder noch nicht dazu gekommen sind. Zum Beispiel mit Caroline Kebekus, Afrop, Adele Neuhauser, Fritz Karl, Ariana Barbori, Judith Holofernes. Wir haben die Robert Habeck-Wiederholung wieder reingestellt. Die können Sie sich anhören. Guido Maria Kretschmer, Anja Kling, Tristan Pütter und so weiter und so fort. Sehr unterschiedliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Und heute ist die Kabarettistin, Autorin, Mutter, Entertainerin, Frau, fast Fürstin Eva Karl Faltermeier hier zu Gast. Fast, muss ich auch sagen, fast auch Bierkönigin.
Ja. Ja.
Hat auch nicht geklappt, aber vielleicht war es ja ganz gut, auf lange Sicht. Auf kurze Sicht war es vielleicht eine Enttäuschung. Schon der Einstieg eigentlich vielversprechend. Ich glaube, dein erster Job war in einer Brauerei vor Ort in Eichhofen.
Ja, genau. Also ich habe sehr früh angefangen, mein Geld selbst zu verdienen, weil ich andere Ansprüche an mein Taschengeld hatte, als meine Eltern mir das geben konnten mit drei Kindern. Und dann habe ich da Teller gewaschen, war Tellerwäscherin, sehr lange sogar.
Bei der Brauerei oder wo?
Bei der Brauerei und auch in der Wirtschaft da. Und sehr lange war ich in der Küche und habe da Teller gewaschen.
Weil ich Service wollte, nicht, ne?
Nein,
hast du nicht.
War ich zu unfreundlich, zu schusselig auch. zu wenig serviceorientiert, keine Lust auf Menschen, es kam ganz viel zusammen, schlecht im Kopf rechnen. Also eigentlich alles, was man für den Service braucht, habe ich nicht mitgebracht. Und da gab es schon einen Testtag und nach dem Testtag haben sie gesagt, Küche ist wirklich besser. Und Küche hat mich auch mehr interessiert, näher am Essen und man konnte Musik hören beim Tellerspülen, das war alles, was ich so gewollt habe. Und dann habe ich da bei der Brauerei auch immer wieder so kleinere Jobs gehabt und bin dann immer weiter, habe alles Mögliche gemacht, Zimmermädchen, ich habe Toiletten geputzt, ich habe also wirklich jeden Job auf dieser Welt gemacht.
Du hast bei H&M, du hast das gemacht, was wirklich, also was man sich immer wieder vergegenwärtigen muss, egal wie die Klamottenkette heißt, die Boutique oder der Klamottenladen. Wie oft habe ich da, wenn ich da früher gekauft habe, gedacht, dass ihr nicht alle die Nerven verliert und ausflippt und amok lauft, ja? Also diese ganzen Leute, die kommen, irgendwas aus den Regalen reißen, es dann irgendwie in den Umkleidekabinen liegen lassen, allein dieses Gefummel, um diesen ganzen Kram wieder auf die Bügel zu kriegen. Und du warst eine von denen, die es gemacht haben.
Ja, auch das habe ich gemacht, genau, weil mich hat überzeugt, dass man nicht beraten muss und nicht mit den Leuten freundlich sein muss. Man durfte eine Fresse ziehen während dem Arbeiten und einfach vor sich hinarbeiten.
Haben Sie das noch in der 38, nur was da hängt?
Ja, genau. Schauen Sie halt.
Ja, mir doch egal.
Das war super. Also alles, wo man genau diesen Skill brauchte, nämlich einfach nur so flowmäßig stoisch vor sich hinarbeiten, das waren meine Jobs. Auch Zimmermädchen im Hotel war auch okay, weil du hast halt einfach sehr schnell so ein Zimmer aufgeräumt und geputzt, aber du hast ja niemanden getroffen. Also, und jetzt.
Hast du Sachen gefunden manchmal?
Oh, da findest du wirklich widerliche Sachen.
Also, was sind für widerliche Sachen?
Also Blut ist.
Ja, Blut einfach, findet man ja nicht wirklich.
Aber Blut.
Blutkonserven.
Naja, aber du findest ja Blut an
Stellen.
Wo du nicht, das nicht möchtest und überhaupt, das ist halt ein anderes Blut. Und dann findest du natürlich auch sowieso wie Rosenblätter im Ausguss von der Badewanne, wo du denkst,
Teelichter,
danke,
vielen Dank.
Teelichter, alles mögliche an Sexspielzeug.
Die Leute lassen das Sexspielzeug in den Zimmern?
Ja, vergessen es halt manchmal auch einfach. Oder halt auch so Dinge, die man vielleicht nur einmal benutzt.
Naja, wahrscheinlich ist es auch so, wenn man...
Okay, ja. Ich habe ein Recycling-Kondom, das könnten Sie öfter mal waschen.
Ich hatte mal einen Freund, also einen Bekannten, der irgendwann sagte, meine Haushaltshilfe hat so klar Schiff gemacht, sie hat die Schublade in meinem Nachttisch aufgezogen und mein ganzes Sexspielzeug gewaschen. Also er war so irritiert und ich war aber auch sehr irritiert, aber ich suche noch ein anderes Wort dafür, weil die eine Sache ist ja, dass man so denkt, nee, ist egal, gut, kann jetzt jeder für sich, ja, wo sind wir denn daran hingeraten?
Ja, ich weiß, das sind auch so Sachen, wo jetzt Gott sei Dank die Generation, die jetzt kommt, ein bisschen offener damit umgeht, aber ich merke das auch, weil ich habe ja auch meinen Haushalt, wie ich ihn führe, und dann habe ich den Haushalt, wo meine Eltern nochmal zu Besuch kommen und auf meine Kinder aufpassen, und da ertappe ich mich bei dem Gedanken oft.
Habe ich das weggeräumt?
Das sind zwei Welten.
Und ich glaube, in solchen Momenten werden Sextoys nämlich auch vergessen. Mhm. Du denkst, du hast gerade geklopft. Zimmermädchen, ich bringe nur das früh. Was mache ich denn? Schnell an die Matratze. Genau. Und dann vergisst man Lustkugeln und Brummdinger und alles.
Ja, alles. Ja, ja. Manchmal vielleicht auch den Partner oder so.
Ja, vielleicht auch den. Ja, ich meine, wie viele Partner werden an Raststätten vergessen?
Ja.
Ja.
Also manchmal auch die Lösung.
Nicht endgültig. Nicht endgültig, wahrscheinlich für viele.
Und der ADAC, die dann wieder nachfährt.
Das muss furchtbar sein. Also ich meine, wenn dir dann jemand geliefert wird, meine ich. Ding dong. Ja, aber ich habe dich doch vergessen. Ja, tut mir leid, Schatz, hier bin ich wieder. Oh
ja,
Gott.
Ich habe die Goldmitgliedschaft, weißt du, die habe ich jetzt einfach geholt.
Schrecklich. So, wir sind noch nicht ganz bei der Bierkönigin. Da bleibt ja noch ein bisschen Zeit, die wir abarbeiten müssen, nämlich zum Beispiel dein Studium. Germanistik und Politikwissenschaften. Okay, das ist nicht unüblich. Dein Hauptstudium hat sich konzentriert auf bayerische Dialektforschung. Mhm. Deswegen bist du so gut darin und Deutsch als Fremdsprache. Und dann gab es dann noch die spanische Philologie.
Ist einfach nur Spanisch, ne? Hört sich halt besser an.
Und brachte dir eben auch dieses ein Jahr Mexiko oder wie viel? Zwei Semester?
Ich hatte für zwei Semester quasi mich eingeloggt und war mir aber noch ein halben Jahr langweilig, bin wieder zurück.
In Mexiko langweilig. Also unser eins stellt sich ja vor, dass da immer die Hölle los ist.
Ja, aber ich bin zwar zurückhaltend immer im ersten Moment, das hast du sicher auch gemerkt, aber ich bin innerlich so unruhig. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwo, wo ich gerade nichts machen kann, das treibt mich in den Wahnsinn. Auch Situationen, wo ich das Gefühl habe, da kann ich jetzt gerade nichts ausrichten, was irgendwie der Geschichte noch zuträglich wäre.
Was ist
dann
das denn? Was heißt denn ausrichten? Was musst du denn immer machen?
Ja, ich habe einen, wahrscheinlich könnte man schön sagen, Schaffensdrang, andere sagen Websen im Arsch oder so. Also das, ich habe zum Beispiel da jetzt in dem Studium halt alle Scheine in dem eineinhalben Jahr gemacht, weil ich nicht untätig sein wollte. Dann habe ich noch vor Ort Management für Cervantinos, so ein großes Kulturfestival in Guanajuato, wo ich studiert habe, gemacht. Habe da zum Beispiel auch das Schauspielhaus Hannover betreut und so. Die haben dann Aufführungen gemacht und habe vor Ort für die gemanagt. Dann habe ich nebenbei noch ein bisschen gearbeitet und habe Capoeira gelernt. Und dann habe ich noch Deutschunterricht gegeben. Und da war mir einfach langweilig irgendwann, als ich das alles erledigt hatte. Und da haben wir gedacht, was soll ich denn jetzt im zweiten halben Jahr, was gäbe es denn da jetzt noch? Also was könnte ich da jetzt noch so für mich mitnehmen, außer halt so ein gesandeltes halbes Jahr Auslandssemester? Und das ist einfach nicht meins. Und dann bin ich zurückgegangen und haben alle den Kopf geschüttelt natürlich. Weil alle gesagt haben, du hättest jetzt einfach noch reisen können. Aber das hätte ich von meinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren können. Weil ich war immer schon so getrieben.
Gewissen ist ja das eine, dass man ein schlechtes Gewissen hat, weil da das Gefühl ist, ich mache jetzt nicht. Ich könnte ja, einem fallen ja tausend Sachen an, die man machen könnte. Das eine ist das schlechte Gewissen. Das andere ist aber, finde ich, dieser Drang, unbedingt produktiv sein zu müssen. Und es ist beides offenbar bei dir.
Beides. Also das schlechte Gewissen, da konnte ich mich ein bisschen befreien, weil es natürlich familiär. Meine Eltern haben mein Studium nicht finanziert und haben aber auch signalisiert, dass ich es auch mal jetzt ein bisschen flott machen soll. Also sie haben mir Kindergeld gegeben und haben gesagt, jetzt hier zackig ein Privileg zu studieren, mach mal. Und dann, also hatte ich das im Hinterkopf, das konnte ich aber Gott sei Dank über die Jahre ablegen, wäre auch furchtbar, wenn ich das mit 40 noch hätte. Also das stresst mich jetzt nimmer. Aber dieses jetzt ist halt nur noch, ich möchte was machen, ich möchte die Zeit nutzen. Ich kann auch schon gut entspannen, aber dann bin ich meistens so fertig. Dann bin ich so echt müde und aber auch da sitze ich dann da und denke mir, was könnte ich als nächstes machen? Dann mache ich so low-hanging fruits arbeiten.
Mann, oh Mann, aber du schläfst schon auch, ne?
Immer. Also da bin ich super. Das ist das Geheimnis, wie ich mich trage, ist, dass ich sehr gut, ausdauernd und immer mal wieder einfach schlafen kann. Ich schlafe ständig. Ich bin jetzt bei der Zugfahrt. Ich rette mich in den Schlaf.
Ja, gut.
Ich bin fast schon so, also nicht narkoleptisch, aber halt, du lässt mich irgendwo länger als 5 Minuten sitzen. In Schwangerschaften war es noch extremer. Und ich schlafe quasi schon. Und ich habe ein sehr, sehr liebevolles Verhältnis zum Schlaf.
Gut. Also das ist beruhigend. Es wird wahrscheinlich all diejenigen auch beruhigen, die dich lieben und die wissen, wie du lebst, weil du eine Maschine bist ansonsten.
Ja.
Gut, Musik. Die Beastie Boys hast du mitgebracht. Nichts zum Schlafen. Was verbindet dich mit der Band, mit dem Song Intergalactic?
Also die Beastie Boys, das ist eben zum Beispiel so eine Powerband für mich. Die Beastie Boys, die haben alles zusammengebracht, was damals für mich der Hit war, nämlich irgendwie Hip-Hop und Alternative. Da waren die immer selbstironisch, witzig, haben ein wahnsinniges Unterhaltungspotenzial, waren natürlich auch weiße, privilegierte Kids irgendwie, da hat man sich ein bisschen selbst gesehen, die aber künstlerisch wertvolle Sachen gemacht haben und sich eben nicht so krass ernst genommen die ganze Zeit, wie die anderen Hip-Hopper. Und Intergalactic, und dann diese geilen Verkleidungen immer. Und Intergalactic war halt für mich der Wahnsinn. Da sind wir in so eine Schul-SMV-Freizeit gefahren und dann lief das und das hat mich einfach gekickt. Das war so, ja, genau so muss Musik sein. So lustig, so kreativ, so mitreißend, so laut und so unangepasst. Und seitdem liebe ich die Beastie Boys. Und höre ich auch oft bei Auftritten. Sabotage und Intergalactic sind so Lieder, die höre ich kurz bevor ich auf die Bühne gehe. Und dann hau ich es weg. Ne? Also wenn ich ein Preis spiele oder so, dann denke ich mir immer, so ihr F-Wort-Menschen, jetzt auf geht's.
Die Kabarettistin, Entertainerin, Autorin Eva Karl Faltermeier ist heute hier. Du hattest viele Jobs, manchmal 5 parallel zueinander. Hast dann ein Volontariat gemacht bei der Donaupost und du hast beim Straubinger Tagblatt gearbeitet. Bist dann dort noch nach dem Volontariat 2 Jahre geblieben. Hast also eine klassische Journalisten- oder Journalistinnen-Ausbildung gemacht, ne? Hat dir Spaß gemacht? Fragezeichen.
Ja, also ich wollte immer entweder Kabarettistin oder Journalistin oder Autorin werden. Bin ich alles geworden, was so irgendwie ein Sieg ist. Und Journalistin, das war damals auch in Niederbayern gar nicht so üblich, dass man da jetzt als Politikredakteurin in der Mantel-Redaktion war. Also da waren schon die Männer vorherrschend und ich war eine von zwei Frauen und dann nur die Jüngere und wurde auch liebevoll Sponti genannt, weil einfach nicht so extrem schwarz war wie alle anderen. Und also alles, was da irgendwie nicht ganz CSU gewählt hat, verdächtig. Aber es war eine gute Lehrzeit und ich fand es halt immer toll, auch eben Interviews zu machen, mal so Features, Reportagen zu schreiben. Das war immer schon meins. Und ich fand halt damals auch als Kind das immer so toll, wenn dann irgendwie Gertrude unterwegs, habe ich mir immer gern angeschaut. Oder auch, wenn dann so die Journalisten, die Korrespondenten eingeblendet worden sind in der Tagesschau, fand ich immer fantastisch.
Frau Krone-Schmalz, warst du Fan, ne?
Genau, da war ich Fan, muss ich sagen, jetzt immer so ein bisschen anders gealtert, aber damals war das ganz toll, weil die halt diese Mickey-Maus-Frisur auch noch hatte. Und dann war es auch so, dass mein Papa ja Kommunalpolitiker war und dann gab es da eine Lokalreporterin, die Frau Sossau, kann man vielleicht auch sagen. Und die Frau Sossau, um die sind halt alle immer rumgeschwänzelt. Und das ist mir dann schon so aufgefallen, dass man als Journalistin ja auch einen Job hat, wo alle was von einem wollen. Und dann schwänzeln die um einen rum und die Frau Sossau hat mir dann immer so fünf Mark gegeben, weil ich ja Kind immer brav dabei gesessen bin. Und dann habe ich mir gedacht, schau und reich ist die Anno.
Warum hat sie dir 5 Mark gegeben?
Weil die einfach cool war. Es war eine coole Journalistin. Ich dachte, die hat es einfach, weißt du, die ist einfach unfassbar reich. Es war sie natürlich nicht als Lokalreporterin, aber die mocht mich. Ich habe ja auch früh gesagt, dass ich auch jetzt Journalistin werden will. Und dann habe ich mich auch dafür interessiert. Habe ich auch gesagt, ich kann gut schreiben. Habe auch, mein Papa war dann auch schon immer so, dass der dann gesagt hat, ja, da kannst du mal zur Frau Sossau gehen und dann mal was lernen später.
Aber du hast doch auch mit acht sogar dein erstes Stück schon geschrieben für so ein Seniorenheim?
Ja, also für so einen Seniorennachmittag bei uns habe ich dann die Gruppenstunde motiviert. Ich habe überhaupt, also auch der Albert hat auch von Ton und Taxis in eine Aufführung zu Kriminal-Tango, die ich in der Schule inszeniert habe, hat der auch mitgetanzt. Wir haben, also ich habe sehr viel inszeniert zum Leidwesen meiner Lehrer auch während der Schulzeit. Irgendwie inszeniert und geschrieben und gemacht und da könnte man doch noch und das war einfach immer schon unstoppbar.
Jetzt musst du mir ein bisschen helfen, was die Reihenfolge angeht. Also du hast Behörden-PR gemacht, du hast Non-Profit-Blog gemacht, Popkulturtexte geschrieben, Lokaljournalismus, hatten wir gerade Politik- und Wirtschaftsjournalismus, ja, Haken hinter, Social-Media-Marketing und Wirtschafts-PR. Also das ist jetzt mal so das große Aquarium.
Das ist Wahnsinn eigentlich, oh Gott, was unangenehm.
Wir müssen das jetzt gar nicht auseinanderfummeln, wirklich nicht. Ich will nur das zeitlich einordnen.
Ja.
Denn wann hast du angefangen, Kabaretttexte zu schreiben und vielleicht dann auch erste Sachen klein und heimlich aufzuführen? Denn du wolltest das erstmal, weil du so Angst hattest, dass das nach hinten losgeht, heimlich an deiner Familie vorbei, sodass es erstmal niemand wusste. Weißt du noch, welches Jahr das war?
Genau, das war 2016, habe ich angefangen mit so einem Gruppenkabarett.
Ach, und mit Stadttheater, dieses.
Genau, im Stadttheater mit Doppel-T in Regensburg, eine kleine, feine Bühne. Und dann habe ich 2018 beschlossen, ich mache Solo-Kabarett. Und das habe ich dann allen verheimlicht. Als wirklich wie so ein Doppelleben, als wäre ich cracksüchtig.
Naja.
Habe ich halt, das ist auch irgendwie so, ne? Wenn man den Applaus mal hat. Also ich bin dann nach der Arbeit, nach meinem 44-Stunden-Job, den ich hatte bei der Stadt Regensburg, in der Öffentlichkeitsarbeit, bin ich dann nach München gefahren ins Vereinsheim. Vollkommen unrentabel, 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück für eine Viertelstunde Auftritt. Da ist mir dahinter auf Grundeis gegangen, 12 € Parkticket, kleine Unkostenpauschale, also nicht rentabel. Und dann bin ich in 2 wieder daheim angekommen Und um 6 hat wieder der Wecker geklingelt und dann war ich wieder Mama und
2 sehr kleine Kinder, muss man sagen.
Ja, die waren damals noch sehr klein, 2 und 4. Und dann bin ich wieder in die Arbeit und hat erstmal nur ganz wenig Leuten gesagt, dass ich das heimlich in München mache. Also meine Eltern, glaube ich, erst später und so, weil ich wusste, dass jeder sagt, kannst du nicht einfach mal, weil ich hatte ja diese Vita. Ich habe ja das ausprobiert, das gemacht. Wenn mir jemand einen Job angeboten hat und das hat irgendwas mit Schreiben zu tun gehabt, dann wollte ich es ausprobieren.
Das ja, aber das spricht für dich. Also letztendlich hast du dich wirklich breit aufgestellt und für dich läuft es jetzt super. Du bist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bist du gerade dabei, wirklich komplett durchzustarten. Und du musst sehen, wie weit das gehen soll und wie gut es dir dann auch wirklich gefällt. Aber viele deiner Kolleginnen und Kollegen kommen möglicherweise gar nicht an den Punkt und sind sicherlich froh, wenn sie wissen, dass sie auf diese Art von Job oder Arbeit zwischendurch zumindest zurückgreifen können. Ne?
Absolut, ich habe das ja auch gemacht. An einem Lockdown war ich frisch.
Das ist aber auch interessant, das muss man schon dazu sagen, weil das hat schon eine ganz besondere Note nach diesem Angestelltsein, das du wirklich sehr lange hattest, um dann zu sagen, nee, ich setze jetzt alles auf eine Karte, ich mache jetzt Kabarett und dann kündigst du und dein erster freier Tag als Künstlerin ist der 1.4.2020, der Lockdown beginnt. Guter Zeitpunkt, ja.
Es war Wahnsinn. Also wie gesagt, immer von einer Festanstellung in die nächste, heimlich nebenher geschrieben, gelesen, aufgetreten. Und dann wagst du diesen Schritt mit deinem ersten Solo-Kabarett-Programm in diese Selbstständigkeit, hast 6 Wochen Kündigungsfrist. In dieser Zeit entspinnt sich eine weltweite Pandemie, die man so seit der spanischen Grippe nicht mehr gesehen hat. Und das ist einfach der absolute Horror. Und dann auch noch der 1. April. Das war so witzig. Und dann habe ich das was gemacht, was man einfach macht. Ich habe mich in die Sonne gehockt, habe ein Weißbier getrunken. Ich dachte, du bist so dumm. Du bist wirklich dummer als die Polizei erlaubt, Eva. Es ist unfassbar. Und ja, und dann hat sich das irgendwie weiterentwickelt.
Es ist alles gut gegangen. Ja. Alles ist gut gegangen.
Aber als sich dann auch noch mein Mann getrennt hat, ein paar Monate später, am 1.8.
Entschuldige bitte, das ist schrecklich.
Aber klar, weißt du, ich hätte mich auch verlassen. Ich war wie so ein Elend. Ich meine, ich hatte nichts mehr. Das ist nichts mehr, mit was ich noch punkten konnte bei ihm, außer meinem Körper. Und ich meine, ich bin fast 40. Also dann geht nicht mehr viel. Und dann hat sich halt rausgestellt, naja, jetzt ist er auch weg. Hat die Schulden auf dem Haus. Und dann war der Journalismus, das Jodeldiplom wieder gut, weil dann konnte ich beim BR vorjodeln und dann haben die mir...
Dann ist die Heizung kaputt gegangen. Ja, nee, die war halt einfach teurer als geplant. Aber ja, was sind genau. 20.000 Euro, oder?
Ach, das ist einfach so, hey.
Es kommt alles auf einmal. Und was ist denn jetzt eigentlich das Richtige? Ich denke immer, wenn Leute so sagen, Mann, immer kommt die Scheiße so gebündelt, dann denke ich, eigentlich ist das aber der bessere Weg. Weil wenn sie sich ansonsten so auf jede Woche so legt, weißt du, dann ist immer irgendwas doof.
Und man steigert sich auch in alles nicht so krass rein. Also... Ob jetzt positiv oder negativ. Also ich habe irgendwann Ende letzten Jahres, als wir gleichzeitig eine Fernsehsendung innerhalb von 4 Wochen hochgezogen haben und ich im Kabarettprogramm, mein zweites, was ja das Angstprogramm ist, das zweite, wenn das erste so viele Preise bekommen hat, hochgezogen habe. Und dann bin ich irgendwann mal so auch total müde, habe ich dann eine Freundin in der Früh angerufen und dann hat sie gesagt, Eva, aber gell, jetzt danach ist mal Ruhe, jetzt machst du mal weniger, bist jetzt so fertig, das Buch hast du ja auch noch geschrieben. Und ich so, ach du Scheiße, ja stimmt, ich habe ja noch ein Buch geschrieben. Also, und auch so im Positiven wie im Negativen, es verschwimmt alles so, es ist halt, du machst es, du lebst in dem Moment. Ich denke wirklich immer nur für den einen Tag inzwischen. Klar, für meine Kinder vielleicht ein bisschen langfristiger, weil es wäre sonst voll unverantwortlich. Aber für mich selber jetzt nur an dem Tag. Und dann passiert halt mal einen Tag lang was Schlechtes. Und dann bin ich aber, glaube ich, schon auch relativ schnell wieder in der Lage, wieder das Positive zu sehen und halt darüber zu lachen. Ich meine, wir haben über alles, was jetzt eigentlich dramatisch war, auch irgendwie herzhaft lachen können und das ist dann auch in Ordnung und dann lernt man, es gelingt natürlich nicht immer, es gelingt nicht bei lebensbedrohlichen Krankheiten, es gelingt nicht, wenn man jemanden verliert, schlimme Schicksalsschläge, aber irgendwie alles, was mir so passiert ist, das war auch okay, man ist durchgekommen und war vielleicht in dem Moment klar, hast geweint oder was mal 3 Tage so vorm Spiegel gestanden hast, dachte, nein. Oder hast du vielleicht mal das Handy ausgemacht, weil du jetzt auch keinem mehr erklären wolltest, in was für einer Situation du gerade bist. Mhm. Aber letzten Endes habe ich da, und das kommt, glaube ich, aus dem Elternhaus, die Gabe sehr schnell wieder drüber zu lachen. Also bei uns wird halt dann alles immer sehr extrem verblödelt. Und dann ist es schon, ist auch wieder gut.
Was hören wir jetzt?
Paquita La del Barrio.
Warum?
Weil ich, als ich in Mexiko studiert habe, auch eine Zeit lang dann immer mal wieder keine Wohnung hatte und bei anderen Kommilitonen Unterschlupf hatte. Und da gab es einen mexikanischen Freund, den David, der hat wahnsinnig viele Sportzigaretten geraucht und in dessen Wohnzimmer durfte ich mit meinem Ex-Freund damals nächtigen. Und der hat dann nach diesen Sportzigaretten immer sehr laut Paquita La del Barrio angestimmt, was lustig war, weil er war voll der Macho-Typ. Und das ist eigentlich eine Mexikanerin, die so richtig den Männern das Gas einstellt. Ein Lied heißt Rata de los De dos Patos, da geht es halt einfach darum, Männer sind einfach Ratten. So. Also, du scheißt mich, du Hund und so. Also die schimpft so richtig grantig über die Männer in den Liedern. Und das hat mir mal sehr gut gefallen, komischerweise.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
Radio 1, die Hörbarust heute mit Eva Karl Faltermeier. Dass der Ruhm nicht mehr aufzuhalten ist, ist total klar, aber er wird nach wie vor durch dieses nostalgische Medium Fernsehen befeuert, interessanterweise. Hannes Ringelstädter arbeitet schon sehr lange beim Bayerischen Rundfunk, musste aber sich auch mal eine Auszeit nehmen. Und in dieser Zeit bot man dir an, wir müssen es in der Vergangenheitsform sagen, im Januar 4-mal eine eigene Fernsehsendung zu machen. Yes. Karlsplatz.
Ja.
Dieses Projekt ist leider abgeschlossen. Du hattest 4 Sendungen, die auch wirklich richtig gut gelaufen sind. Super Quote. Mhm. Kann man sich in der Mediathek noch anschauen. Ganz kurz, worum ging es da?
Also ich bin großer Zimmerfrei-Fan, immer gewesen. Ich liebe einfach Talkshows, wo sich was rührt, wie Inas Nacht oder sowas auch. Und ich wollte einfach eine Talkshow machen, die Kabarett verbindet mit so ein bisschen Spielen. Und wo auch die Leute vorgestellt werden mit Teilbereichen von ihrem Leben, die man nicht so kennt. Und das hat Karlsplatz alles zusammengebracht. Wir sind bei jeder Sendung, haben wir uns ein bisschen mehr entwickelt. Wir hatten ja nur 4 Wochen Zeit, um das Ganze aufzuziehen. Geschrieben haben wir es ein paar Monate vorher. Und es ist eine schöne Talk- und Tumult-Sendung, auf die man sich einlassen kann oder darf. Und man weiß eben nicht, wie bei einem Podcast, was passiert noch? Es gibt keinen so einen festen Ablauf. Also man muss vielleicht schon bis zum Ende schauen, um zu wissen, was da noch so los ist bei der Sendung.
Hier gibt es einen festen Ablauf, deswegen muss ich dir an dieser Stelle ins Wort fallen und zum nächsten Thema übergehen.
Okay.
Und bis jetzt war das immer lustig und das wird es auch wieder und das bleibt es auch. Aber du hast es eben schon skizziert, dein Leben ist jetzt nicht nur eine Melange gewesen aus lustigen Geschehnissen und wilden Jobs und ein paar Reisen, sondern du hattest, und damit spanne ich auch den Bogen zu dem neuen Buch. Mhm. Interessanterweise hast du, als wir dich eingeladen haben, gar nichts davon gesagt. Das zahlt so ein bisschen ein auf die Geschichte von eben. Ach ja, ein zweites Buch habe ich auch noch geschrieben. Sondern bei der Recherche habe ich so gedacht, ach guck mal, wann kommt das denn raus? Mitte März? Das passt ja total. Also ja. Dein zweites Buch, das wir auch verlosen, handelt davon, eine nicht perfekte Mutter zu sein. Du erzählst, du skizzierst viele Alltagssituationen, die Menschen mit und ohne Kinder kennen. Mhm. Und du machst es auf eine sehr humorvolle, natürlich humorvolle Weise, aber auch nicht so überzeichnet. Weil es gibt ja auch sicherlich viele Erziehungsratgeber, die dann auch schon wieder so das doppelt ironisch sprechen und das ist dann auch schon wieder gar nicht mehr lustig. Ne? Du machst es auf deine Art.
Ja, also ich versuche halt quasi wirklich, also es sind erstens viele wahre Geschichten, wie es halt im Kabarett auch oft ist. Mhm. Und da sind teilweise mir passiert, teilweise Freundinnen, Freunden und wurden dann irgendwie verpackt, aber teilweise auch erfunden. Mir ist immer wichtig, eine Sprache zu sprechen in den Büchern, die die Leute wirklich nachvollziehen können, die sich jetzt nicht erhebt. Also ich will keinem erklären, wie man ein Kind erzieht oder nicht erzieht. Das steht mir überhaupt nicht zu. Und ich habe auch keine Ahnung und halte selber null von Erziehungsratgebern, lese das nicht, weil ich weiß, dass das wieder veraltet ist. Wenn ich jetzt noch mein Kind bekommen würde, dann wäre wahrscheinlich wieder alles anders als bei meiner ersten Tochter.
Du meinst, weil es so Modelle gibt und so Moden auch,
genau,
oder?
Genau, so Moden und so. Gibt ja auch so Ratgeber, die so gehypt werden und so. Die sind toll, die haben ihre Fans und so, ist alles gut. Aber für mich nicht. Also ich habe das nie gelesen.
Deine Tochter ist 9, dein Sohn ist 7,
ja,
muss man dazu
genau,
sagen.
Ja, genau. Und die Sprechen sind stubenrein, alles haben wir gut geschafft.
Gut.
Aber sie sind halt also wirklich ohne diese Bücher erzogen worden. Und deswegen wollte ich quasi ein Buch schreiben, das auch ein bisschen die Last nimmt. Weil ich habe Freundinnen oder auch Bekannte und habe das oft beobachtet, die sich sehr extrem da entlang gehangelt haben an diesen Moden und dieses, wie man das macht. Und das setzt einen auch so unter Druck. Und da ist es mir wichtig, dass man diese Sprache spricht, die die Leute auch wirklich sprechen und ihnen ein bisschen langsam ein Scheitern zeigt, das möglich ist und im Bereich des normalen Rahmens und nachvollziehbar. Und ja, und einen Schmunzeln vielleicht auch lachen lässt und manchmal vielleicht auch mal weinen lässt und sich denkt, oh Gott, ist mir auch passiert. Will die eigentlich dann immer ein bisschen entlasten. Und zu lustig hast du gut, das hätte ich jetzt so gar nicht sagen können, aber zu lustig wollte ich es tatsächlich nicht machen. Also
hast du auch nicht das Vorwort? Also wie gesagt, ich habe keine Kinder und interessanterweise bin ich auf dich aufmerksam geworden vor einem Dreivierteljahr vielleicht über Instagram, vielleicht auch schon ein Jahr her.
Ja.
Da habe ich einen Film von dir gesehen und du hast dich als, ich wusste nicht, ob du selbst Kinder hast, keine Ahnung, oder ob du das als jemand machst, der sich über Eltern lustig macht, auf so eine total gute, unterhaltsame Art und Weise, so einen anderthalbminütigen Clip ungefähr.
Ja.
Und da habe ich gedacht, wow, es hat mich so gut unterhalten und so habe ich dich so ein bisschen im Blick behalten und habe bei all dem, was du da angeboten hast, gedacht, wow, wieso kenne ich dich denn eigentlich als Künstlerin überhaupt gar nicht? Also ich habe dich dann anderen Leuten und die waren dann auch, nö, weiß ich nicht, aber ist ja lustig, ist ja gut. Das ist tatsächlich immer noch so ein Nord-Süd-Gefälle. Mhm. Noch, also ich glaube, wie gesagt, das löst sich jetzt, wird sich jetzt demnächst sowieso auflösen, wenn du auch im Line-Up von Caroline Kebekus bist spätestens. Aber da ist ja jetzt auch das zweite Buch, das wir im Übrigen auch verlosen. Wir haben es hier, warte mal, erschienen bei DTV, kostet 12 Euro, Mama Fatale, verdammt lustige und absurde Geschichten aus dem Alltag einer unperfekten Mutter. Und wenn es mich unterhalten hat, sage ich jetzt ganz doof, weiß ich schon, aber dann wird es auch andere Leute unterhalten, die keine Kinder haben, weil du einfach eine gute Schreibe hast. Was mich aber bewegt hat, ist, dass du im Vorwort, ohne dass es zu viel Pathos hat, aber auch deinen eigenen Weg als Mutter skizzierst. Und dann mal eben en passant erwähnst, dass du 3 Fehlgeburten hattest, bevor du deine Tochter zur Welt gebracht hast.
Ja.
Und wie es dir damit ging. Also du hast wirklich eine schöne Art, damit umzugehen, ohne den Leser oder die Leserin zu überfordern.
Mhm.
Du gehst da auch nicht selbstmitleidig rein oder zu dramatisch mit um. Und später im Buch erfahre ich noch, dass dieses Kind auch Schwierigkeiten hatte, auf die Welt zu kommen. Du hast irgendwie, glaube ich, 29 Stunden in den Wehen gelegen. Mhm. Dreimal sind die Herztöne fast ausgeblieben. Also du hast richtig gekämpft. Du hast 22 Wochen gelegen. Mhm. Also deine Schwangerschaft war alles andere als einfach. Und du bist damit auch wahrscheinlich wirklich durch die Hölle gegangen. Und wenn du vorher schon Kinder verloren hast, geht man sicherlich nochmal anders damit um. Und dass du dir diese Leichtigkeit entweder bewahrt oder zurückerobert hast, weiß ich nicht, ist schon eine Kunst.
Ja, für mich ist echt immer, wenn ich dann durch bin, dann dauert's und dann rührt's mich auch. Also dieses Stück, auf das du jetzt ansprichst, im alten Buch Grant der Frau, meine Tochter, das ist auch die Zugabe immer oder die zweite Zugabe jetzt beim neuen Programm. Und da das rührt mich dann manchmal schon selber noch, wenn ich spiele. Ich muss da manchmal fast weinen. Dann merke ich, da bricht sich schon was auf. Und das weinen auch Frauen im Publikum, obwohl es auch lustig ist. Mhm. Ich sage da zum Beispiel auch, wie viele Leute meinen Unterleib gesehen haben.
Ja, halb und Regensburg, glaube ich. Und auch so Leute, die du gar nicht magst, weil du mit denen studiert hast. Oder
genau.
So, ne?
Und in der Live-Version sage ich inzwischen auch, es gibt Leute, die tauchen neben mir im Schwimmbad auf und sagen, ah, habe ich doch gewusst, dass du es bist. Weil mein Unterleib so bekannt ist und so. Also das ist auch ein leichtes Thema, aber halt auch schwer. Und das, glaube ich, wo sich das trifft, das interessiert mich halt. Weil das Leben ist ja genauso. Und deswegen kommt es mir auch so drauf an, dass man nicht versucht, immer perfekt zu sein und nur das Leichte und Gute zu suchen. Es gibt auch im Schweren eine große Bereicherung fürs Leben. Man darf sich da vielleicht nicht so sollte, wenn es denn gelingt, sich nicht so reinfallen lassen. Aber also das Schwere kann einen auch wieder bereichern und dann kann man auch wieder eine Kraft und eine Energie und vielleicht auch wieder ein bisschen Humor mitnehmen für das Nächste. Und so, glaube ich, sehe ich vieles und ich versuche halt, das zu transportieren und damit auch Leute zu entlasten, die jetzt da im Publikum sitzen und die auch schwierige Geburten hatten oder vielleicht auch ein Kind verloren haben. Oder es kann ja immer sein. Es kann sein, dass vor mir eine Frau sitzt, die vor 3 Monaten ein Kind verloren hat. Das weiß ich nicht. Ich spiele das Stück und dann schaue ich, was passiert da. Und das ist dann einfach schon immer sehr, sehr berührend, wenn dann auch Leute herkommen. Oder auch meine Tochter ist mal im Publikum gesessen. Und das war dann auch lustig, weil wollte ihr das vorspielen. Ich habe dieses Stück über sie. Und dann, sie hat sehr viel geweint am Schluss auch beim Stück und war sehr gerührt.
Hat sie geweint, weil du geweint hast?
Nein, also ich habe es unterdrückt und bei ihr ist rausgesprudelt. Und dann habe ich sie auch gefragt danach und hat sie gesagt, ja, sie war sehr gerührt, dass ich so über sie denke, ist für sie sehr schön. Und dann ist mir aber, während ich da über meinen Unterleib geredet habe, ist mir aber dann auch wieder so gekommen, so, oh Mist, das habe ich überhaupt nicht bedacht. Das ist ja wieder so typisch, aber also ich dachte nur, das sollte sie wissen, dass ich dieses Bühnenstück über sie habe und dann rede ich dann 10 Minuten lang, wie bekannt mein Unterleib ist und ich denke mir, oh Gott, wie unangenehm ist denn das jetzt für das arme Kind, das ist total traumatisiert. Aber sie hat sich Gott sei Dank die Passage nicht gemerkt.
Okay, ich sag gleich nochmal, wie beide Bücher heißen, also sowohl das Neue als auch das Ältere. Also alt ist bei dir gar nichts, weil wie gesagt, 2020 ging es los, ohne dass es losging. Und um das zu kompensieren, hast du in alle Richtungen geschossen, im besten Sinne. Und dabei sind dann Blogs und Podcasts und für den für Kollegen auch Programme so ein bisschen bei rumgekommen. Und dann eben das Buch, das du eben mal selbst vergessen hast. Über den Grant der Frau, musst du auch gleich nochmal sagen, was das ist. Wir spielen erstmal Musik.
Ja.
Guns N' Roses, November Rain. Warum?
Ich hatte mal wieder in meinem Leben eine unglückliche Liebe. Und da bin ich dann in ein Kaff namens Welt gefahren, in St. Peter-Ording in der Nähe. Und das fand ich einfach wegen Weltschmerz.
Du bist da bewusst hingefahren wegen Ei.
Ja, und da gab es dann einen Gasthof, da habe ich gewohnt, Matthias gegessen, Jever und Aquavit getrunken und abends habe ich alleine Mad Men geschaut. Und sonst bin ich durch den Sturm geradelt mit einem Leihrad und einem Friesenerz und habe die ganze Zeit November Rain gehört. Und es war sehr, sehr pathetisch und tragisch und ich hatte die beste Zeit meines Lebens.
Wir müssen uns jetzt alle miteinander konzentrieren, weil es gibt für diesen letzten Gesprächspart noch so viel Informationen, die wir unterbringen müssen. Also, wir verlosen 3 Bücher des wirklich noch warmen, frischen Buches Mama Fatale. Verdammt lustige und absurde Geschichten aus dem Alltag einer unperfekten Mutter. Kaufen Sie sich das, verschenken Sie es, wie auch immer, kostet 12 €, erschienen bei DTV. Es gibt aber auch ein erstes Buch. Das ist 21 erschienen, das heißt Der Grant der Frau, Geschichten einer unterschätzten Emotion. Grant, grantig kennt man, also so wenn Frauen sauer sind, das ist das. Wie würdest du es übersetzen?
Ja genau, also das setzt da an, dass der Grant in Bayern oder auch gerade in Süddeutschland und Österreich so eine Emotion ist, die einfach glorifiziert wird. Das ist einfach so ein Gemütszustand, ein Urzustand, auch eine Bewältigungsstrategie. Und bei Männern ist es vollkommen in Ordnung, wenn die grantig sind. Und bei Frauen, die sind dann immer so ein bisschen problematisch. Ah. Die haben dann so Haare auf den Zähnen. Eine grantige Frau, es ist viel negativer in der Semantik wie ein grantiger Mann. Aha. Und deswegen habe ich den Grant der Frau mit kleinen Geschichten auch mal, zum Beispiel eben, dass man da halt dann liegt mit Frühwehen und jeder schaut in deinen Unterleib rein und wenn Schichtwechsel ist im Krankenhaus nochmal 3 Leute. Solche Geschichten sind da drin, wo man dann auch mal beleuchtet, der Grant der Frau ist jetzt auch nicht irgendwas, was vom Himmel fällt auf ganz, ganz besonders böse Frauen, sondern nein, das ist ein nachvollziehbarer Gemütszustand, genauso lieblich und lustig wie der von Männern.
Und es geht dabei nicht nur um Geburten und Unterleiber, nein, nur weil die jetzt in den letzten Minuten sehr viel Platz fanden, ohne sich aber wiederum davon distanzieren zu wollen. Die finden schon auch statt.
Da gibt's das und da gibt's aber auch den, zum Beispiel einfach die zwischen den Generationen diesen Dialog, warum bist du schon wieder krank? Also wir waren früher nicht so viel krank oder auch sowas wie wie es sich anfühlt, eine Beziehung zu beenden mit Kindern. Oder wie es ist, wenn man ständig gefragt wird, wann bekommst du denn Kinder? Warum willst du denn keine Kinder? Was ist denn los?
Okay, Sie können dieses Buch gewinnen. Schreiben Sie uns, wie hieß das erste Programm von Eva Karl Faltermeier? Das können Sie nicht mehr sehen, aber Sie können damit immerhin noch ein Buch gewinnen. hörbar@radio1.de. Schreiben Sie bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. Sie können aber sehr wohl das aktuelle Programm von Eva noch sehen. Also wenn Sie im Süden des Landes wohnen, ist es ein bisschen einfacher. Dort trittst du häufiger auf, aber wir haben schon festgestellt, im Februar 2024, das ist kein Scherz, bist du in Hamburg. Du bist so ausgebucht, du bist so dicht und zugeballert mit allem.
Ja.
Du bist eben Line-Up von Caroline Kebekus.
Ja.
Und du spielst auch in Berlin. Ob es dafür noch Karten gibt, wage ich zu bezweifeln. Es ist ein BKA, 60 Jahre BKA, glaube ich, genau. Ein Geburtstag am 17. Mai hier in Berlin.
Genau, spiele ich Taxi, ist mein aktuelles Programm.
Genau, Taxi, Zeit läuft heißt es, oder
Zeit läuft.
Ja, genau, Zeit läuft. So, wir haben jetzt noch einen letzten Song, nämlich von Bonnie Tyler, dein Schicksalslied, wie du uns geschrieben hast, Total Eclipse of the Heart. Aber bevor wir diesen Song hören und unser Gespräch damit leider beenden, noch ganz kurz, warum hat es nicht geklappt mit deiner Wahl zur Bierkönigin?
Weil die Niederbayern mal wieder die Oberpfälzer einfach fertig gemacht haben. Also ich war unter den letzten 7 von der Bayerischen Bierkönigin vor 10 Jahren und leider habe ich dann gegen die Niederbayerin verloren. War aber dann ganz froh, weil ich relativ zeitig danach schwanger geworden bin von meiner Tochter. Und wir wissen alle, Bier und Schwangerschaft, also es wäre
nicht so gut.
Zum Mittel gewesen.
Okay. Schicksalslied Bonnie Tyler. Ja. Warum?
Weil immer, also ich bin sehr abergläubisch und immer, wenn ich Total Eclipse of the Heart irgendwo höre, dann wird es ein besonderer Tag, dann passiert irgendwas Krasses in meinem Leben. Zum Beispiel vor der Fernsehaufzeichnung von meinem ersten Programm für den Bayerischen Rundfunk lief das in der Küche hier Total Eclipse of the Heart und ich wusste, das wird ein guter Auftritt. Und ich höre es auch oft, zum Beispiel, wenn ich in Taxen bin, sehr oft in so, bei so Taxifahrten läuft Total Eclipse of the Heart und da sind schon die kuriosesten Dinge passiert und das erzähle ich dir dann mal wann anders.
Taxi, daher wahrscheinlich auch das Programm,
ja.
Vielleicht auch nicht. Okay. Also Sie sind bestens versorgt. Es gibt 2 Bücher von Eva Karl Faltermeier. Es gibt ein aktuelles Programm. Fahren Sie doch mal wieder in den Süden der Republik. Aber Sie werden sie hier bald auch weltweit sehen und hören. Und ja, ich danke dir und wünsche dir weiterhin viel Spaß. Und wer Lust hat, eben, wie schon erwähnt, schauen Sie sich die Mediathek des Bayerischen Rundfunks an und dort können Sie auch Karlsplatz sich noch angucken. Ist noch eine Weile drin. Vielen herzlichen Dank für alle Geschichten, liebe Eva.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.